Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Herzlich willkommen, meine liebe Anna Juna. Ich bin total happy, dass wir uns mal wiedersehen. Wir hatten uns vor einem Jahr im Rahmen des Homeoffice-Kongresses, den ich auch mit dem Citizen Circle organisiert hatte, gesehen und gehört. Und da hatten wir auch schon ein Interview gemacht. Und ich war ganz begeistert von dir und auch von dem Unternehmen, weil ihr habt unwahrscheinlich viel geleistet. Ihr seid noch gar nicht so alt. Also 2015 ist sozusagen das Entstehungsjahr. Und bin ganz gespannt auf unseren heutigen Talk und freue mich, ganz viele Impulse für unsere Zuhörer und Zuschauer zu schaffen. Also herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank, Claudia.
Sehr cool. Und wir hatten auch schon den ein oder anderen Austausch. Und ich will eigentlich gleich reinjumpen in den Pool des Reichtums, weil ich finde, ihr seid wirklich eine ganz besondere Firma insofern, als dass ihr euch wirklich wahrhaftig, ehrlich und authentisch Gedanken um euer Produkt macht, aber vielmehr auch um die Kunden. Und du hast mir im Vorfeld auch so eine schöne Story erzählt, wo ihr angefangen habt. Und ich glaube, das ist so eine schöne Quelle für, da kriege ich auch ein bisschen Gänsehaut tatsächlich, wie sich Dinge so sozusagen weiterentwickelt haben. Aber bevor ich sozusagen vor lauter Excitement zu viel rede, sag doch nochmal kurz den Zuhörern und Zuschauern, was Wildling überhaupt ist. Und vielleicht verbindest du es gleich mit dieser netten Quelle der Geschichte, wie ihr gestartet seid.
Ja, sehr gerne. Also Wildling macht oder produziert, entwickelt, designt Minimalschuhe. Das sind Schuhe, mit denen man quasi wie barfuß laufen kann. Schuhe, die wir damals erstmal für unsere eigenen Kinder entwickelt haben und dann eben gemerkt haben, es gibt einen Bedarf und es gibt auch einen Bedarf für die ganze Familie. Und das ist der Kern dessen, was wir tun. Es ging uns da um ein Produkt, was wirklich Gesundheit fördert, was ein neues Lebensgefühl schafft. Aber es ging uns auch schon von Anfang an viel darum, wie können wir mit Ressourcen verantwortungsbewusst umgehen? Welche Art von Materialien nutzen wir? Wo produzieren wir, so dass wir auch fair produzieren können? Und eigentlich ist das Ganze eine ganz, ganz lange Reise. Also wir sind auch da noch lang nicht angekommen, da wo wir sein möchten. Wir verstehen Wildling mittlerweile als Pilotprojekt und auch Plattform, um Wege zu finden, regenerativ zu wirtschaften. Also wir glauben auch, dass Nachhaltigkeit nicht genug ist aktuell oder nicht mehr genug ist. Und wir versuchen wirklich, uns jeden Bereich des Unternehmens ganz, ganz kritisch anzuschauen, weil wir in einem System agieren, was auch schwierig ist und was schwierige Situationen geschaffen hat, und da wirklich kritisch damit umzugehen, zu sagen, wo stehen wir eigentlich und was ist eigentlich nicht in Ordnung, auch in diesem System, und wie können wir Wege finden, es anders zu machen. Und ich glaube, der Impact entsteht dann dadurch, dass man Wege findet und das Wissen miteinander teilt. Also letztendlich ist dann, je mehr Leute, je mehr Dinge wir teilen können, je mehr Menschen mitmachen, desto besser. So, also deswegen ist es mittlerweile eben außer jetzt Hersteller von Schuhen auch, sind wirklich ganz andere Dinge noch entstanden. Hm. Wie du eben schon angesprochen hast, so, es ist eine Reise, und sie hat begonnen direkt eigentlich mit einer ganz schwierigen Situation. Wir haben damals zusammen gegründet, also mein Mann und ich, haben beide auch in Vollzeit gegründet, haben einen Gründerkredit aufgenommen von 150.000 Euro. Und versucht dann, dieses Produkt zu entwickeln und hinterher mit einer Crowdfunding-Kampagne ins Leben zu rufen. Und diese Crowdfunding-Kampagne lief im Sommer 2015 und lief extrem gut, also viel besser, als wir erwartet hatten. Wir haben sofort unser Funding-Ziel irgendwie innerhalb von 24 Stunden erreicht und dann über den Monat, den es lief, über 1.000 Paar Schuhe sozusagen schon verkauft gehabt. Wow. Und dann kam eben, dann mussten wir liefern. Und es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis wir wirklich die Produktionsware da hatten. Also es kam auch in Chargen, kam viel zu spät. Also es war schon alles ein Hängen und Wirken und ein sozusagen Mut machen, dass es doch noch klappt. Und dann kamen diese ersten Schuhe an und wir haben, glaube ich, die ersten 300 Paar versandt. Auch alles oben aus vom Dachboden aus, handschriftlich. Und dann kam nach mehreren Tagen Regen eine Nachricht von unseren, also mehrere Nachrichten. Es war wirklich so, man macht das E-Mail-Postfach auf und es springen einem direkt die Nachrichten in die Augen. Ins Gesicht, genau. Und es waren, also ich wollte es eigentlich erst einfach nur ausmachen und weggehen und sagen, das muss irgendwie verschwinden. Und es waren einfach Nachrichten, also es waren auch Fotos dabei, dass diese Schuhe unglaublich abfärben. Also wirklich jetzt nicht so ein bisschen irgendwie ein bisschen Farbe hinterlassen, sondern wirklich richtig, also die haben richtig blau gefärbt, so als hätte man irgendwie Tinte da reingekippt. Also die Schuhe waren auch grau eigentlich, die waren aber dann nach außen auch blau. Also es hat ein Material von innen nach außen durchgefärbt und die Füße gefärbt, die Socken gefärbt. Das ging auch von der Haut nicht mehr ab. Also ich habe wirklich gesagt, ich habe das jetzt irgendwie dreimal geschrubbt und es geht einfach nicht ab. Und ja, große Katastrophe. Wir hatten hier, ne, es kamen dann irgendwie auch pünktlich irgendwie die nächsten 500 Paar an und die standen hier rum und wir haben gedacht, okay, was machen wir jetzt? Also wir können doch jetzt nicht diese Schuhe einfach versenden und denken, naja, vielleicht das sind das blaue Schuhe, vielleicht fällt es nicht so auf oder so. Und mussten dann haben dann einfach eine sehr ehrliche E-Mail verfasst und die an alle Unterstützer, Unterstützerinnen geschickt und gesagt, liebe Leute, wir haben hier wirklich ein Problem und wir wissen auch nicht, wie wir es lösen können und es tut uns total leid und wir sind natürlich auch am Boden zerstört, weil das so unser Traum war und jetzt ne, kommt es und jetzt wollt ihr es bestimmt nicht mehr haben und jetzt wissen wir auch nicht, was wir machen sollen. Und es kam eben sofort von allen eine Wahnsinnsunterstützung. Also es haben wirklich, glaube ich, 3 Leute von 700 oder so haben gesagt, sie möchten diese Schuhe jetzt nicht haben, aber haben dann auch direkt eine Entschuldigung gehabt, warum nicht und eine hohe Tierarztrechnung und keine Ahnung was. Und alle anderen haben diese Schuhe entweder abgenommen, also wir haben dann quasi einen Discount draufgegeben, also auf das nächste Paar, so dass wir auch einfach weiterwirtschaften konnten. Oder sie haben gesagt, ja, dann schickt mir jetzt nicht dieses Paar, sondern ne, ich warte dann irgendwie, bis ihr nochmal eine neue Produktionscharge habt. Und die jetzt nicht abgenommen worden sind, konnten wir sogar mit 30% im Webshop dann verkaufen direkt. Die sind auch alle restlos weggegangen. So, also wir haben es wirklich durch diese Hürde geschafft und was wir daraus gelernt haben, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil des Markenkerns bis heute, ist einfach sehr authentisch und transparent zu kommunizieren und eine echte Beziehung auf Augenhöhe aufzubauen mit unserer Kundschaft.
Und wenn du sagst, Beziehung auf Augenhöhe aufbauen und ich sag mal, solche Reaktionen, das ist ja gigantisch, also ich sag mal, 3 von 700 sagen nein und haben dann letztendlich auch ihre Argumentation, das ist ja, ich meine, das ist ja crazy. Genial, obwohl ja das Produkt eigentlich nicht okay ist, weil wer möchte dann irgendwie gefärbte Füße oder Socken haben? Das heißt, meine Überlegung ist jetzt im Vorfeld, muss ja sozusagen schon eine Beziehung aufgebaut worden sein, ne? Und da wäre jetzt spannend für mich und wahrscheinlich auch für die Zuhörer, Zuschauer zu wissen, wie habt ihr diese Beziehung aufgebaut?
Also es war natürlich eine besondere Situation, ne? Es ist einfach... Es ist ein erstes Projekt so und wir waren jetzt kein großer Konzern, sondern wir haben wirklich von Anfang an aufgebaut. Was wir aber gemacht haben, ist, dass wir die Menschen von Anfang an mitgenommen haben. Also wir haben damals eine Facebook-Seite eröffnet und da quasi wie so ein Tagebuch unserer Gründungsstory geschrieben. Und viel geteilt, viel mitgenommen eben auf diese Wege, also alles, was noch vor überhaupt der offiziellen Gründung kam, ne? die Produktentwicklung, sowas wie eine Logo-Gestaltung, die ersten Reisen nach Portugal, um zu gucken, wer jetzt da unsere Schuhe produzieren wird, die ersten Designs und so. Also das sind einfach Dinge, die wir natürlich total spannend fanden und deswegen glaube ich auch, unsere Begeisterung, unsere Neugier und so recht authentisch weitergeben konnten. Und ich habe in der Zeit viel genetzwerkt, also war viel auch in anderen Gruppen und Foren und überall unterwegs, also vor allen Dingen digital, aber auch in Person. Und habe da einfach davon erzählt, was wir vorhaben. Und dann sind uns viele Leute dort gefolgt. Damals war auch Facebook, also war die organische Reichweite von so einer kleinen Seite auch noch sehr gut. Das heißt, die Menschen haben wirklich mitbekommen, was wir machen. Und das hat schon mal eine große Basis geschaffen. Also auf dieser Basis konnten wir dann auch eine eben erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne launchen. Also das waren wirklich Menschen, die Interesse hatten, also die einmal jetzt irgendwie eine persönliche Beziehung sich damit aufgebaut hat, aber die natürlich auch Interesse an diesem Produkt hatten. Und also deswegen, ich glaube, dieser Beziehungsaufbau funktioniert oder hat auch da schon funktioniert über Mitnahme, Authentizität ist nur furchtbar.
Nur erfinden das Wort.
Genau, das ist und ja, einfach also Geschichten erzählen, aber also das erzählen, was einen gerade bewegt und da möglichst nah dran zu sein.
Ich glaube, das ist der Punkt, ne? Also das ist die sozusagen reiche Quelle, wenn du einfach wenn dein Herz höher schlägt für etwas und du hast Bock, es zu teilen, weil das irgendwie, weil du das Gefühl hast, irgendwie, das ist was wert, das müssen die Leute da draußen wissen. Das ist einfach, glaube ich, die wunderbare Quelle, die man hat, die sozusagen, und das sieht man ja jetzt nach, ich sag mal, 6 Jahren, wenn du natürlich dran festhältst, ne, und das weiterhält, lebst, dass das unwahrscheinlich ein Reichtum hat, weil wir hatten auch in einem Vorgespräch festgestellt, dass du, und das ist vielleicht nochmal, passt vielleicht gerade dazu, überlegst, auch Social Media auch vielleicht zu reduzieren, weil letztendlich euer Asset oder euer Kern ist, auch von der Weiterempfehlung zu leben. Mhm. Von dieser reichhaltigen Beziehung, die ihr zu euren Kunden aufgebaut habt, die Nähe, die dafür sorgt, dass Dinge, ich sag jetzt mal übertrieben gesagt, vielleicht irgendwie sich automatisch teilen durch von Menschen zu Menschen und dazu das Marketing, das Großklopfen gar nicht mehr irgendwie nötig ist, ne?
Ja, also ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen jetzt Inhalten und Content und zum Beispiel ein Werbebudget. Was nach wie vor enorm wichtig ist für uns, und wir nutzen, glaube ich, alle Kanäle, die sich uns da bieten, vom Newsletter über den Blog, über Social-Media-Kanäle, die eigene Websites oder auch, ne, jetzt irgendwie Formate, in denen man, also jetzt ein Podcast oder so, man was erzählen kann, einfach wirklich zu versuchen, die Inhalte, das, was uns bewegt, auch weiterzugeben. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache und das ist natürlich ein ganz schwieriger Weg, weil das am Anfang, wie gesagt, haben wir das selber gemacht. Das heißt, Ran und ich konnten, also haben uns hier jeden Tag irgendwie zusammen hingesetzt und einen Post verfasst für Facebook und haben das auch noch über eine Weile weitergemacht, bis wir es dann abgegeben haben. Und je größer dieses Team wird und je komplexer die Dinge sind, die auch das Unternehmen tut, desto schwieriger wird es natürlich, dieser Geschichten irgendwie, diese Geschichten zu bekommen. Also das heißt, du brauchst eigentlich ein Team von sozusagen JournalistInnen in deinem eigenen Team, die jetzt hingehen und es schaffen, diese Geschichten auch aufzuspüren und zu erzählen. Und das ist eine Riesenherausforderung für uns bis heute. Also ich glaube auch, wir lernen da gerade noch mal ganz, ganz viel dazu und machen, also strukturieren sehr viel um, damit das funktionieren kann. Ich habe auch gemerkt, dass es teilweise meine Aufgabe ist, diese Geschichten zumindest an dieses Team weiterzugeben, weil es schwierig ist, also weil das sonst immer fragmentierte Perspektiven sind. Also du musst eigentlich hingehen und sagen, so jetzt für das gesamte Unternehmen oder die 3 Teams arbeiten gerade an. Und es ist wichtig, auch diese Begeisterung, also das hast du ja eben auch so schön gesagt, ne? Also wenn man mit dem Herz dabei ist und leidenschaftlich dabei ist, das möglichst direkt zu transportieren. So, und dass das nicht durch zu viele Hände durchläuft und dann hinterher so einen stille Posteffekt hat und damit sozusagen die Begeisterung auch so ein bisschen abgeschliffen ist.
Das ist
dann
super erzählt. Spannend, ja, super spannend.
Und ich glaube, da geht es uns sehr darum, auch weiterhin auch eine Reise zu dokumentieren. Also es ist eben kein keine klassische Marketingkommunikation im Sinne von so, schaut mal, wie toll, oder das haben wir geschafft, oder ne, so, hier ist irgendwie das neue Siegel oder irgendwas, sondern es geht uns wirklich darum zu sagen, wir agieren in einem System, was total schwierig ist, und wir stoßen laufend auf Dinge, die wir sozusagen, die uns vorher nicht aufgefallen sind oder zu denen wir erstmal gezwungen sind, das mitzumachen. Und jetzt müssen wir hingehen und sagen, wie kann man es denn anders machen? Und wir werden keine perfekten Lösungen innerhalb eines schwierigen Systems finden. Also das eine, ne, Beispiele sind Gehälter. Du bist beeinflusst vom Markt. Wie macht man ein faires Gehaltskonzept, was ne, ohne Gender Pay Gap funktioniert, was wirklich auch Privilegien hinterfragt und ausgleicht. Das ist ganz schwierig, das innerhalb eines existierenden Systems zu ändern für ein Team innerhalb dieses Systems. Das andere ist Produktion. Also ja, wir produzieren in Portugal und das sind jetzt sozusagen rechtlich ne, begrenzt. Also es ist ein europäischer Rechtsraum. Und es gibt dort Mutterschutz und Krankheitstage und markierte ne, Fluchtwege und so weiter und so fort. Wir sind nicht an Orten, wo das auch schon ein Problem ist. Und dennoch müssen wir hingehen und sagen, was ist denn diese Fabrikarbeit? Wollen wir die so weiter fördern und unterstützen? Muss man das eigentlich das komplette System da nochmal umdenken? Und wie kann das funktionieren, auch in Zusammenarbeit mit den Leuten vor Ort?
Warum müsst, also was ist sozusagen der Impuls zu sagen, die Fabrikarbeit, weil die nicht, die, ich sag mal, keine nachhaltige Standards erfüllt? Oder was ist sozusagen das, was dich, was der da ein Fragezeichen hintersetzt?
Ja, also es sind verschiedene Aspekte. Es sind einmal ökologische Aspekte natürlich. Also, ne, was sind die Auflagen? Werden die tatsächlich eingehalten? Müsste man eigentlich, also reichen die Auflagen aus oder muss man das eigentlich noch ganz anders denken? Wie kann so eine Fabrik funktionieren? Also ne, kann die ihre eigene Energie erzeugen, das Wasser wieder aufbereiten und so weiter? Also kann ich auch die Flächen nutzen, die ich da habe, um ein Dach zu begrünen, um ne, irgendwie kleine Gärten anzulegen? Und ein ganz großer Aspekt ist auch der soziale Aspekt. Also es ist ja nicht getan damit, dass ich sage, jemand verdient einen Mindestlohn und wird zumindest irgendwie für diese Arbeit jetzt entlohnt, sondern es ist ja eine Zentrierung von Wert an ganz einzelnen Stellen, also die Fabrikbesitzer und Besitzerinnen und dass die obere Schicht des Managements verdienen sehr, sehr gut und der Großteil der Belegschaft verdient sehr schlecht. Und wir schaffen ja auch wieder einen Wert daraus. Also bei uns zentriert sich dann sozusagen die Wertschöpfung nochmal, denn wir verkaufen das Produkt hinterher und haben damit nochmal eine krasse Marge, ohne die Arbeit vorher gehabt zu haben. Und das muss man sich schon anschauen und ich finde, da muss man auch sehr kritisch mit sich umgehen. Wo wird dieser Wert eigentlich geschaffen und werden diese Menschen entsprechend entlohnt? Und also das finde ich ist ein großer Punkt. Und das andere ist, wie ist diese Arbeit eigentlich gestaltet? Also wie würde ich dort arbeiten wollen? Nein. So, das ist eine ganz, ganz harte Arbeit. Und wie kann man diese Arbeit aufbrechen und sagen, okay, was können Maschinen erledigen? Und wie viel Zeit entsteht dann für diese Menschen, sich auch mit anderen Dingen zu beschäftigen? Also kann man, wie gesagt, Gärten anlegen vor Ort? Kann man einen Kindergarten dort mit ne, hinbringen? Also kann man auch neue Konzepte entstehen lassen, so dass ich diese repetitive, monotone Arbeit durch andere Dinge ergänzen kann, zumindest.
Wow. Da geht ja wunderbar hervor, wie viel Gedanken ihr euch macht. Also irre. Also ich sag mal, man könnte ja sagen, okay, wir haben eigentlich genug mit unserem Business und unseren Leuten und unserer Organisation, unserem Konzept zu tun. Aber das ist einfach ein wunderbares Beispiel wieder für, ihr guckt nicht nur auf euch ganzheitlich, sondern ihr guckt auf den ganzen Prozess ganzheitlich, ne? Und wie wertvoll ist das und wie, ja, wie gut es tut es eigentlich, ich sag mal, am Ende natürlich euch, aber in erster Linie auch erstmal euer Umfeld, eure Mitarbeiter und eigentlich letztendlich Kooperationspartner. Ja, Wahnsinn. Also ein toller, also einfach reich, also großartig. ja, und vor allen Dingen, das Coole ist, finde ich, ihr könnt es natürlich auch, weil ihr irgendwie selbstständig seid. Das ist euer Unternehmen. Du hast vorhin so schön gesagt, das ist irgendwie, wir haben halt auch diesen Direktvertrieb. Wir haben es in der Hand, aber ihr seid euch dessen bewusst. Und nicht nur, dass ihr euch dessen bewusst seid, sondern ihr macht da was draus. Ne? Also ihr entscheidet euch, ihr übernehmt Verantwortung für das große Ganze. Also irre. Also toll, großartig.
Ja, wobei es da irgendwie immer, also ich, das ist immer so ein Lob, wo ich mich ganz unwohl mitfühle, weil es eigentlich, nee, weil es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte.
Ja, hast du recht.
Wir kommen auch nicht weiter, wenn wir das nicht alle tun. Und es ist auch, ich finde, es fühlt sich auch ganz anders an. Also man kommt mit einer ganz anderen Motivation irgendwie zur Arbeit. Man kann sich um Themen kümmern, die wo man schon das Gefühl hat, so das ist auch wertvoll. Also es ist total komplex und es kann total verunsichern, einfach aufgrund dieser Komplexität, aufgrund der Tatsache, dass ich keine perfekten Lösungen zaubern kann. So. Aber es motiviert das Team auch ungemein, einfach zumindest etwas tun zu können. So, es geht ja darum, dass man irgendwie ins Handeln kommt und nicht einfach nur still beisitzt und denkt, oh Gott, das geht alles einen ganz, ganz falschen Weg und wir können gar nichts tun. So, ich glaube, wir können alle was tun.
Und wie kann ich mir das noch vorstellen? Wie können wir uns das vorstellen, wenn du sagst, hey, da stoße ich jetzt irgendwie auf eine Grenze und sehe, eigentlich ist das gar nicht so in unserem Sinne oder in unseren Werten, aber da muss ich ein Stück weit auf der einen Seite vielleicht mit leben, auf der anderen Seite, wie kann ich dem dann sozusagen Abhilfe schaffen oder wie kann ich das gemeinsam mit einem Kooperationspartner vielleicht weiterentwickeln? Wie geht ihr da vor? Hast du da vielleicht ein Beispiel?
Ja, ich glaube, ganz grundsätzlich ist es ja erstmal eine sehr selbstkritische Analyse des Status quo. So, also nur ein Beispiel, ich schaue mir meine Lieferkette an und wir haben relativ viel Baumwolle, also Bio-Baumwolle natürlich, und wir haben Zertifikate und keine Ahnung was, aber es ist eben, also man schaut sich die Baumwoll-Lieferkette an. Und das Erste ist transparent zu machen. Das ist gerade im Bereich Biobaumwolle unglaublich schwierig, weil die meisten ein Batch einkaufen und das kommt von überall auf der ganzen Welt. Das heißt, du kannst es gar nicht nach zurückverfolgen.
Batch heißt?
Ein Batch heißt also, es wird die Biobaumwolle wird in so, ne, in so großen Paketen quasi verkauft und stammt aber da schon aus ganz unterschiedlichen Regionen. So, und es ist ja auch, also es ist ja bekannt, dass es irgendwie mehr Biobaumwolle sozusagen zertifiziert gibt zum Verkauf, als sie angebaut wird. So, das ist ja auch, da merkt man schon, da ist nicht alles ganz sauber. Das heißt, man geht erstmal hin und versucht, es transparent zu machen. Und wir haben einen Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, der für sich diese Kette transparent gemacht hat, also die wirklich selber bis auf den Anbau zurückgehen. Und dann muss man sich das anschauen. Also man muss sich anschauen, was läuft überhaupt im Anbau. So, das wird mit einer Entwicklungszusammenarbeitskooperation gemacht. Und man könnte jetzt einfach sagen, das ist alles ganz wunderbar. So, also das sind, ne, es ist Bio, es ist mit wenig Pestizide, es wird viel, also es ist in Regionen, wo es auch natürlich Wasser gibt, durch Regenfälle oder durch, ne, durch Schmelzwasser oder so. Es ist gut, dass an den Stellen dann, dass ein Bioanbau ist, damit das Wasser eben nicht direkt oben ganz, ganz am Anfang verseucht wird und dann sozusagen alle anderen drunter leiden. Es sind ganz viele Dinge schon, die gut funktionieren. Und dann muss ich mal hingehen und sagen, okay, was ist denn eigentlich Entwicklungszusammenarbeit? Und wie gut ist das? Wie autark sind die Leute? Bauen die ihr eigenes Essen auch an? Und ich glaube, da muss man, also man muss wirklich bereit sein, auch schmerzhafte, also einen schmerzhaften Blick in den Spiegel zu wagen und zu sagen, ja, das ist jetzt sozusagen schon besser als viele andere Dinge, aber es ist eben auch noch nicht da, wo es hingehen soll. Und ich glaube, das Schmerzhafteste ist immer zu sagen, ist das überhaupt, also kann man überhaupt in diesem System so arbeiten? Sind das, ne, sind das alte koloniale Lieferketten, die da entstanden sind? Sind das, ist immer noch eine Abhängigkeit, die erzeugt wird? Und wo will man da eigentlich hin? Also man muss eigentlich hin zu dezentralen, ganz regionalen Wertschöpfungsketten, wo ein großer Teil der Wertschöpfung einfach vor Ort entsteht.
Und das wäre sozusagen, also wenn ich das mal zwischen den Zeilen lese, wäre es dann sozusagen so, man guckt sich das an und dann entscheidet man sich eben dafür oder dagegen und guckt, hält dann Ausschau, wenn dagegen, für andere Varianten. Also sprich, wo ist dann letztendlich das, was zu uns passt und stimmig ist?
Ja, also ich glaube, man muss immer so in kurzfristig, mittelfristig und langfristig denken und sagen, okay, kurzfristig haben wir einen Mindeststandard oder einen Mindestanspruch, dem das entsprechen muss und sonst machen wir es nicht. So, und das wäre jetzt zum Beispiel zu sagen, ja, diese Projekte sind jetzt immerhin so gut, dass wir sagen können, für kurzfristig ist das in Ordnung. So, mittelfristig könnte man jetzt eben sagen, okay, einerseits schauen wir uns die Projekte wirklich sehr konkret an und überlegen, wie wir sie verbessern können. So, das ist, ne, einfach, wie können weitere Zukunftsperspektiven geschaffen werden? Wie kann Geld nochmal fairer verteilt werden? Wie kann durch einen diverseren Anbau vor Ort auch eine Unabhängigkeit geschaffen werden und so weiter? Und genauso muss man eben schauen, okay, wollen wir langfristig, also welchen Teil hat zum Beispiel Baumwolle in unserer Lieferkette, gibt es Dinge, die wir regionaler anbauen können, die eventuell auch ökologisch wertvoller sind. Und das läuft dann quasi parallel, also dass wir zum Beispiel versuchen, Hanf anzubauen mit Bauern, Bäuerinnen in Europa. Und das dann quasi, also ne, das muss man dann irgendwie ausbalancieren miteinander. Langfristig wollen wir all unsere Rohstoffe aus regenerativen Quellen haben. Das bedeutet halt, das sind dann sehr klare Standards für den Anbau, für die sozialen Bedingungen und so weiter. Es ist eben auch das Thema Regionalität und Wertschöpfung vor Ort, faire Bezahlung und so. Das sind alles Dinge, die damit reinspielen.
Ja, super. Ja, also hoher Anspruch. Das wird nicht langweilig, glaube ich, ne? Permanenter kreativer Prozess und ja, aber großartig, weil, wie du schon sagst, es ist irgendwie eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die aber lange irgendwie gar nicht gelebt worden ist und jetzt irgendwie weitaus mehr ins Bewusstsein kommt. Insofern, es ist ein schönes, ja, seid ihr einfach da nochmal ein schönes Beispiel dafür, wirklich auch, ich sag mal, in die Kleinigkeiten zu gehen. Ne? Also nicht nur das große Ganze und nach außen, sondern wirklich tief abzusteigen. Mhm. Was euch ja, um das einfach auch nochmal hervorzuheben, also jetzt, was ist eigentlich jetzt hier der Verkaufs- und Vertriebsansatz, ist einfach dieses ehrliche, authentische, transparenter Umgang und Kommunikation mit sowohl Kunden als auch Mitarbeitern, als auch Kooperationspartnern, also da so viel Licht wie möglich und so viel Transparenz wie möglich zu schaffen und auch dann immer noch klar zu haben, wo will ich eigentlich hin? Was sind wirklich meine Werte? Und ich glaube auch da, und du hast es vorhin so schön auch gesagt gehabt, dass es gibt natürlich Momente oder Situationen, wo ich vielleicht davon abrücken könnte, weil mein Gehirn vielleicht auch gerade sagt, ich nutze den kleinsten gemeinsamen Widerstand und naja, merkt ja vielleicht keiner, aber nee, also so funktioniert wir ja auch und aber dann immer wieder jetzt sich zurückzuholen, zu sagen, das sind unsere Werte, das ist unser roter Faden und den wollen wir gemeinsam gehen, ist halt auch ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube, braucht man einfach auch ein Rückgrat und eben immer dieser Spiegel, sich auch kritisch mal reinzuschauen und zu beleuchten. Ne?
Aber vielleicht ist das auch so der spannende Bogen eben zum Vertrieb. Ne? Also es ist einfach, also ja, wir können uns das leisten, uns um diese Dinge zu kümmern, weil wir unabhängig sind, weil wir keine Investoren, Investorinnen an Bord haben, weil wir unsere Profite auch direkt wieder nutzen können, um das ins Unternehmen zurück zu investieren. Das heißt, wir haben finanziell eine relative Unabhängigkeit und wir können uns natürlich auch das Team zusammenstellen, so, ne, dass es von den Werten her passt und dass die Menschen darauf Lust haben. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch Schuhe verkaufen. Und ich werde da oft und gern von meinem Team daran erinnert, dass es ja auch um Schuhe geht. Und das finde ich ganz spannend. Also ich finde, da bietet sich für den Direktvertrieb auch eine Wahnsinnschance, weil ich eben in diese direkte Kommunikation komme, weil ich wirklich Beziehungen aufbauen kann. Und es geht eben, glaube ich, und es wird zunehmend immer mehr darum gehen, zu sagen, wer steht denn eigentlich dahinter? Also was ist dieses Unternehmen? Und natürlich geht es sehr viel auch ums Produkt und ne, darum, glaube ich, auch vernünftige, sinnvolle Produkte zu erzeugen und sich auch von Produkten zu verabschieden, wo man sagt, die haben einfach keinen Mehrwert. Also ich glaube, da müssen wir auch sehr kritisch mit uns allen sein. Zu sagen, einmal, wir schaffen ein sinnvolles Produkt, aber es geht eben auch darum, was macht dieses Unternehmen tatsächlich. Und da habe ich sehr viele Möglichkeiten im Direktvertrieb, das zu zeigen, was man macht. Also wie gesagt, mit den Herausforderungen, dass es gar nicht so einfach ist, das dann auch wirklich zu kommunizieren. Und da arbeiten wir hart dran. Und dadurch entsteht aber tatsächlich eine ernsthafte Beziehung zwischen jetzt, ne, jetzt einer Community. Und ich will das gar nicht immer nur Kundschaft nennen, weil es gibt auch Menschen, mit denen man in Kontakt ist, die gar nicht jetzt einkaufen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, denn wir haben auch andere Möglichkeiten, miteinander zu kollaborieren. Also wir können, ne, also es geht uns ja auch darum, dass wir unser Wissen möglichst breit streuen können oder dass wir von anderen lernen können, dass wir neue Perspektiven bekommen. Also, dass wir auch nicht immer in unserem Einheitsbrei irgendwie rumschwimmen, sondern dass Menschen kommen, die uns herausfordern oder die uns Dinge aufzeigen, die uns noch nicht aufgefallen sind. Und ich glaube, dieser Aufbau einer Community ist unglaublich wertvoll und wichtig. Und wie gesagt, einer Community, die natürlich sich auch zum Produkt austauscht und das Produkt auch nutzt. Also ohne das könnten wir natürlich nichts von dem machen, was wir tun. Und die es weitererzählt und darauf auch zu wachsen. Aber ich glaube, das passiert eben auch. Also dieses Weitererzählen entsteht auch dadurch, dass wir zeigen, was wir machen. Also ganz oft wird nicht etwas zum Produkt erzählt, sondern eigentlich was zum Unternehmen. Und ja, da eben mit möglichst vielen Menschen in Kontakt zu kommen und in Kontakt zu bleiben, vor allen Dingen, ist für uns ein ganz wichtiger Faktor.
Ja, cool. Ja, das hast du schön abgerundet und vielleicht mal so als Ergänzung noch dazu. Man merkt, und da geht mal, liebe Zuhörer, Zuschauer, geht mal gerne auf die Seite von Wildlingen. Man merkt, wenn man da drauf kommt, wie dass ihr eine Tiefe habt, und euch wirklich Gedanken macht, um ja euren Weg, aber im Grunde für die Kunden. Das heißt, da ist so viel Reichtum an sich, da geht's, wie du, ja, wie wahrscheinlich auch deine Mitarbeiterin und du dann irgendwie erkannt haben, gar nicht unbedingt nur um das Produkt, sondern es geht um wirklich die Geschichte. Und ich finde, das macht ihr da ganz toll. Allein schon das Video eben, wo ihr diesen Showroom jetzt eröffnet habt mit der Kooperationspartnerin, der Sängerin, jetzt muss ich selber mal Joy überspieken, über ja die Stories, über das Team, den ganzen Background. Also es ist wirklich sehr inspirierend und möchte euch dazu motivieren, da auch mal raufzugehen, weil das ein schönes Beispiel ist von, es geht nicht nur um das Unternehmen, wie es seinen Profit macht, den Verkauf von Produkten zu unterstützen, sondern es geht auch hier um das ganzheitliche, um diesen Mehrwert, den man im Grunde sozusagen, um die Geschichte eigentlich, die um diese Wildlingsschuhe existieren und nicht für das Marketing, sondern von Herzen, ja, mit Leidenschaft. Und das finde ich einfach eine runde Geschichte. Und damit muss ich, wenn ich auf die Uhr schaue, auch leider schon abschließen. Ich könnte mich Stunden mit dir unterhalten, liebe Johanna. Es hat mir super viel Freude bereitet. Und ich finde, da sind ganz viele tolle Inspirationen drin für die Zuschauer und Zuhörer. Ich freue mich schon sozusagen, mir selber nochmal anzuschauen. Ganz, ganz lieben Dank.
Ja, vielen Dank dir, Claudia.
Und ja, ich drücke weiter die Daumen, dass du irgendwann mal sagen kannst, hey, jetzt haben wir irgendwie gefühlt 80% oder vielleicht ist das ja aber auch gar nicht notwendig erreicht. Es ist wahrscheinlich ein Long Life oder Lifelong Weg. Ja, dann ganz liebe Grüße an dein Team und an deinen Herzensmann und die Kinder. Und dann würde ich sagen, bleiben wir in Kontakt und freue mich auf die nächsten Austausche mit dir.
Ich mich auch. Danke dir.
Ciao, ciao, Anna.
Tschüss.